Ahoi und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unseres Audiodatei-Podcasts. Wie immer mit Jens Beuerle und mir, Sven Wildermann. Hallo Jens, wie geht's dir?
Hi Sven, ja, mir geht's klasse. Ich freue mich, wieder hier zu sein und heute über das Thema Big Data zu sprechen. Aber zuerst, wie geht's dir denn überhaupt?
Soweit auch ganz gut. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, das hört man vielleicht, aber ich will mich nicht beklagen. Es geht ganz gut, ich freue mich sehr, über das Thema mit dir zu sprechen.
Ja, umso schöner, dass du dann heute, obwohl du angeschlagen bist, dich vor das Mikrofon setzt und mit mir über dieses interessante Thema Big Data sprichst. Zuallererst würde ich dich doch mal fragen, was ist denn Big Data überhaupt oder wann spricht man von Big Data? Was ist Big? Wie geht man damit um oder wie ist denn überhaupt die Definition, dass du vielleicht da ein bisschen eingehen kannst?
Total gern. Also Big Data, im Prinzip heißt es auf Deutsch große Daten, würde man wahrscheinlich im Sprachgebrauch, wenn man es übersetzen würde, genauso nicht übersetzen, sondern von Massendaten sprechen. Und ist im Prinzip ein Buzzword, also ein Schlagwort, was man nutzt, um über ja dieses ganze Thema der Menge an Daten, aber auch der Technologien dahinter eben entsprechend zu sprechen. Wann ist groß denn eigentlich groß? Da sagt man im Allgemeinen, wenn man mit traditionellen Methoden die Daten nicht mehr vernünftig verarbeiten kann, dann sind die Daten eigentlich zu groß und dann spricht man von Big Data. Und insgesamt, warum ist das so ein Schlagwort und so ein Begriff? Weil man davon ausgeht, dass mithilfe der ganzen Daten, die halt so anfallen, sich neue Geschäftsmodelle eben entwickeln, weil an allen möglichen Stellen fallen Daten an und wenn man die richtig analysiert und sich als Unternehmen zu Nutzen macht, dann entstehen daraus neue Geschäftsmodelle, Geschäftsmöglichkeiten, ich kann vielleicht Kosten reduzieren und vielleicht kann ich auch einen höheren Umsatz erzielen. Das ist eigentlich der Grund, warum das so ein Hype-Begriff allgemein ist.
Ja, was ich mich auch immer da gefragt habe, wie das Ganze denn historisch denn entstanden ist, weil wenn man sich so überlegt, vor 20, 30 Jahren, da hatte man diese Datenmengen dann überhaupt nicht. Und eigentlich hat es begonnen durch das Zeitalter des Internets, das durch Apps, durch beispielsweise verschiedene smarte Geräte, die man heutzutage auch in Fabriken nutzt, dass da einfach so viel Daten anfallen, mit denen man wirklich Mehrwerte generieren kann. Und wie du schon gesagt hast, neue Geschäftsfelder kann man damit entwickeln. Man kann die ganzen Daten analysieren und man kann die Daten analysieren und Mehrwerte daraus generieren und lernt seine Daten einfach viel besser kennen und kann damit viel anfangen.
Genau, Insights, Einblicke zu Deutsch, würden wir hier im Podcast sagen. Wenn man sich das traditionell anguckt, muss man jetzt sagen, wir kommen mit dem Internet und generell mit Computern ja aus dem Web 1.0, da war es halt so, da haben die Leute, die das Internet benutzt haben, ja hauptsächlich konsumiert. Also irgendwer hat auf einen Blog seine Urlaubsfotos hochgeladen und wer anders hat sich die angeschaut, wobei das schon, oder es gab nur Nachrichtenseiten beispielsweise. Man ist auf eine Seite gegangen, hat Nachrichten konsumiert, hat das Internet wieder zugemacht und dann hat sich das ja immer mehr entwickelt zu: Die User machen eigene Dinge, die sie im Internet veröffentlichen, beispielsweise Instagram, Facebook. Da entstehen ja natürlich viele Daten und man hat immer mehr angefangen, auch die Daten der Benutzer eben mit reinzuziehen. Und dann bis zu Web 3.0, Web 4.0, wo auch immer mehr Daten von Computern, also auch Industriedaten eben mit reingeht, mit Internet of Things, das Internet der Dinge, wo wir bestimmt im Podcast auch nochmal drüber sprechen werden, auch mittlerweile Geräte im Prinzip Daten senden. Und dadurch entstehen natürlich auch immer mehr Daten. Also genau wie du sagst, durch die Historie ist es eben so, dass an immer mehr Stellen Daten anfallen. Jetzt ist ja so, dass man Big Data, wenn ich das richtig verstehe, häufig in unterschiedliche Bereiche teilt oder sagt, es gibt unterschiedliche Teilbereiche von Big Data, um das ein bisschen zu klassifizieren. Was bedeutet das eigentlich? Da spricht man von diesen 5 Vs. Manchmal sind es 4 Vs, manchmal sind es 3 Vs, manchmal sind es auch deutlich mehr, aber so ein bisschen haben sich diese 5 Vs eingebürgert. Welche 5 Vs sind denn das überhaupt?
Genau, also an sich geht es ja wirklich darum, wie definiert man Big Data? Und da gibt es diese 5 Vs, wie du es schon beschrieben hast, oder auch 4, 3, je nachdem, welche Definition man im Internet anschaut. Also zum einen beginnt man mit Volumen, das heißt, wie groß sind die Daten, mit denen man arbeitet. Der zweite Themenpunkt oder die zweite Klassifikation ist Velocity. Das heißt, mit welcher Schnelligkeit werden diese Daten gesammelt? Wenn man da jetzt ein Beispiel nennt, man nutzt Instagram oder irgendwelche sozialen Netzwerke oder man schaut auf Netflix irgendwelche Serien oder alle Nutzer nutzen diese Apps und es ist einfach enorm schnell, werden viele Daten von den Nutzern gesammelt, weil einfach eine Vielzahl von Menschen diese Apps auch nutzen. Und das ist einfach damit gemeint mit Velocity, also Schnelligkeit, wie schnell werden diese Daten gesammelt. Dann die dritte Klassifizierung ist Variety, bedeutet die Variation der Daten, bedeutet nichts weniger als strukturiert, unstrukturiert und semi-strukturiert. Genau, möchte ich den Ball an dich weitergeben. Was ist das denn überhaupt? Kannst du das vielleicht mal ein bisschen näher erläutern?
Genau, total gern. Also das finde ich auch, das wird immer so allgemein genommen, irgendwie strukturiert, semi-strukturiert, unstrukturiert. Was heißt denn das? Also grundsätzlich, wenn wir von Daten im traditionellen Bereich sprechen, dann meinen wir eigentlich Tabellen. Und die allerersten Möglichkeiten mit Tabellen strukturiert auf Computern umzugehen, waren eigentlich Tabellenkalkulationsprogramme. Da denken wir jetzt alle an Excel, Microsoft Excel. Oder ja, Drittprogramme, die da im Prinzip das Gleiche können, aber das ist eigentlich so das Flaggschiff und die entsprechenden Datenbanken dahinter. Also vielleicht eine Oracle-Datenbank, vielleicht eine Microsoft SQL-Datenbank. Und strukturiert heißt im Prinzip, ich habe Spalten und Zeilen. Ganz einfach. Und wie könnte das aussehen? Ich habe vielleicht Kunden bei mir in der Datenbank. Da ist eine Spalte Vorname. Eine weitere Spalte ist Nachname. Noch eine Spalte ist Straße. Eine weitere Spalte ist Hausnummer. Noch eine weitere Spalte ist Postleitzahl. Und dann vielleicht noch der Ort. Und jede weitere Zeile ist dann ein Eintrag. Also wenn man jetzt beispielsweise bei mir davon ausgeht, dann ist der Vorname Sven, der Nachname Wildermann. Der Ort ist dann München, die Postleitzahl ist 81927 im Moment. Und das sind dann die unterschiedlichen Zeilen, die dann dazukommen. Und das ist eben, wie sich das auch schon anfühlt und anhört, sehr strukturiert. Das sind dann eben strukturierte Daten, mit denen man umgehen kann. Bei Big Data behandelt man aber mehr als so die strukturierten Daten. Da gibt es noch die semi-strukturierten Daten. Was kann das denn sein? Wenn man beispielsweise JSON-Objekte hat, also im Prinzip Textdateien, die mit JSON formatiert sind. Was heißt das? Im Zweifelsfall fängt das mit geschweiften Klammern an, hört mit geschweiften Klammern auf und dazwischen könnte man das, was ich jetzt beschrieben habe, eben auch beschreiben. Also da würde ich dann reinschreiben First Name, Doppelpunkt, Sven und habe das eben in diese Datei mit drin. Da kann es aber sein, dass ich für den einen Benutzer, beispielsweise bei Jens, jetzt deutlich mehr Daten mit drin habe. Vielleicht habe ich bei dir noch Attribute, die bei mir gar keine Rolle spielen. Vielleicht dein Alter oder deine Hobbys. Und bei mir fehlt das dann komplett. Und wenn die so unterschiedlich stark aufgebaut sind, dann würde man von semi-strukturiert sprechen. Also es gibt eigentlich eine Struktur. Ich habe die Struktur aber nicht streng genommen über alle Systeme gleich, sondern sie unterscheidet sich. Und das führt eben dazu, dass man von semi-strukturiert spricht. Das können auch andere Dateiformate sein, aber gerade sowas ist dann eben sehr üblich, wenn es so ein typisch aussieht wie ein, als Programmierer würde man sagen, das ist ein Objekt. Es sieht aus wie ein Objekt, also etwas, was sich mit Jens ist jetzt das Objekt in diesem Fall, was ich jetzt eben habe, mit allen den Daten, die ihm zu dir passen und ich speichere alles, was ich ihm dafür habe und versuche nicht im Vorhinein die Datenstruktur aufzubauen, was sich über alle gleich ist, sondern ich speichere einfach das, was ich zu jedem Einzelnen entsprechend finde. Und unstrukturierte Daten sind im Prinzip Dinge oder Daten, wo ich erst noch was machen muss, damit ich Informationen daraus ziehe. Ein Beispiel wäre eine MP3-Datei. Die hat natürlich in sich auch eine Struktur, damit sie als MP3-Datei funktioniert, aber ich kann jetzt nicht die Datei mit in eine Datenbank reinladen und habe direkt was rausgefunden, sondern da muss ich überlegen, was sind denn die wichtigen Informationen in dieser Datei, die für mich relevant sind. Vielleicht ist das eine bestimmte Länge, vielleicht sind das bestimmte Tonfolgen, die darin vorkommen, vielleicht ist das die Kategorisierung, ist das jetzt Klassik oder ist das eine Tonaufnahme oder was ist das eigentlich? Aber es ist eben in der Art unstrukturiert, dass ich von dem bloßen Schauen auf die Daten erstmal wenig darüber wissen kann. Und Big Data zeichnet eben aus, dass ich all diese unterschiedlichen Daten zusammenbringe, um dann eben einen Mehrwert zu generieren und die dann eben auch gemeinsam verarbeiten kann und eben nicht nur, wie man es früher gemacht hat, vor allem die strukturierten Daten.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Aber das.
Sehr interessant. Wo ich mir immer schwer getan habe, ist generell strukturiert, ist, glaube ich, ganz einfach zu erklären, dass man, da hat man ein einfaches Beispiel mit der Tabelle. Bei unstrukturiert tut man sich eigentlich auch relativ leicht, weil das sind Audiodateien, also irgendwelche Songs oder irgendwelche Videos, Filme, Bilder sind komplett unstrukturiert. Aber wo ich mir mal ein bisschen schwer getan habe, ist einfach semi-strukturierte Daten zu erklären. Wie du schon gesagt hast, JSON ist ein Datenformat. Ich glaube, wir sollten da auch zu den Datenformaten mal eine eigene Folge machen, dass man so ein bisschen versteht, was denn überhaupt ein Datenformat ist. Wie zum Beispiel, du hast auch von Excel gesprochen, dass man, jeder kennt wahrscheinlich die Endung .csv. Das ist sozusagen ein Datenformat. Und so gibt es dann beispielsweise auch, du hattest von JSON gesprochen, es ist dann das Datenformat .json, dieses semi-strukturierte Datenformat.
Genau.
Genau.
Finde ich auch, ist tatsächlich geht mir auch immer so. Also, wenn mich jemand als Beispiele für semi-strukturiert fragt, das ist, finde ich, fast am schwersten, das jemanden, der nicht aus dem Bereich kommt, entsprechend zu erklären. Jemand, der mit Datenbanken gearbeitet hat, für den ist es leicht zu erklären, ob das strukturiert ist oder sich nicht so ganz so strukturiert anfühlt. Aber das ist tatsächlich für mich auch am schwierigsten. Aber es gibt noch zwei weitere Punkte, richtig?
Genau, richtig. Dann komme ich nun zum vierten Punkt, zur vierten Klassifizierung, ist Value. Bedeutet nichts anderes als Wert und soll erklären, dass man wirklich Mehrwerte aus den Daten generieren soll. Weil ich habe es auch jetzt schon oft erlebt, wenn ich mit Kunden und Unternehmen Projekte mache, die beispielsweise Daten analysieren wollen, macht man sich am Anfang oder viele machen sich am Anfang überhaupt nicht die Gedanken, was möchte ich denn überhaupt mit den Daten erreichen? Was möchte ich denn oder welche Mehrwerte möchte ich denn aus den Daten überhaupt bekommen? Viele sammeln einfach mal Daten und wissen überhaupt nicht, welche Mehrwerte sie dadurch generieren und verursachen dadurch, dass sie so eine große Menge an Daten überhaupt speichern, enorme Kosten. Und das ist natürlich auch eine interessante Frage. Okay, was bringt eigentlich Big Data? Man muss sich natürlich am Anfang überlegen, welchen Use Case oder was möchte ich denn überhaupt mit den Daten machen?
Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sich hier die Paradigmen so ein bisschen geändert haben. Ich glaube, vor ungefähr 10 Jahren war es wirklich so, wenn du Daten hast, speicher sie einfach, wirf sie nicht weg, speicher sie so lang, wie du kannst. Irgendwann sind diese Daten wertvoll für dich. Mittlerweile mit Datenschutzgrundverordnung, so ein bisschen das Recht auf Vergessen, gerade bei personenbezogenen Daten. Aber auch im Sinne der Nachhaltigkeit geht man davon so ein bisschen weg. Viele Leute machen sich mittlerweile Gedanken darüber, wie viel CO2 das eigentlich verursacht, eine Folge Netflix sich irgendwo anzuschauen. Und genauso geht es natürlich auch im Unternehmenskontext darum, wenn ich einfach nur sehr viele Daten lange vorhalte und verarbeite und speichere, die für mich einen sehr geringen Nutzen haben, dann ist das eigentlich wirtschaftlich nicht besonders sinnvoll und auch für die Umwelt nicht besonders sinnvoll, weil wir im Prinzip Energie verbrauchen für etwas, was keinen großen Wert hat. Deswegen ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Natürlich ist es am Anfang schwer zu sagen, ob die Datenpunkte, die ich da sammle, für mich vielleicht irgendwann mal einen Wert haben könnten. Und vielleicht ärgere ich mich dann, bestimmte Daten nicht gesammelt zu haben. Ist garantiert nicht die einfachste Entscheidung.
Ja, ist auf jeden Fall, ja, wie du sagst, ist nicht ganz einfach, diese Entscheidung zu treffen. Aber im besten Fall weiß man natürlich den Use Case oder welche Mehrwerte, was man von den Daten wissen möchte. Und dann kann man konkret hingehen, okay, ich brauche diese Daten und kann damit auch arbeiten. Dann kommen wir zur letzten und fünften Kategorie Klassifizierung, ist Veracity. Und hier geht es beispielsweise oder geht es primär um die Glaubwürdigkeit, Gültigkeit oder auch Wahrhaftigkeit von den Daten. Genau, was bedeutet das denn?
Genau, also im Endeffekt geht es darum, wenn ich jetzt viele Daten habe, die grundsätzlichen Wert haben, denen ich aber nicht vertrauen kann, weil sie vielleicht aus, weil ich den Ursprung der Daten nicht genau kenne. Und ich nicht ganz genau weiß, ob es richtig ist. Ein Beispiel. Ich habe jetzt ein Kühlfahrzeug, da messe ich die ganze Zeit die Temperaturdaten, weil ich nachweisen möchte, dass das Eis, was sich in diesem Kühlfahrzeug befindet, einen bestimmten Temperaturpunkt nie überschritten hat, damit ich weiß, das Eis ist auch bei Ankunft noch in einem guten Zustand. Dann wäre es schlecht, wenn die Daten, die ich da sammle, oder dieser Sensor, sehr ungenau ist und mir im Endeffekt plus minus 5 Grad beispielsweise anzeigt, dann sind die Daten überhaupt nichts wert. Dann habe ich hinterher wahrscheinlich alles, was ich damit mache, weniger Aussagekraft darüber, ob das Eis noch in Ordnung ist und ob praktisch eine bestimmte Temperatur überschritten wurde, als viel mehr Daten darüber, ob die Sensoren überhaupt funktionieren. Und deswegen ist diese Glaubwürdigkeit an Daten natürlich relevant. Ich muss vom Vorhinein überhaupt mal prüfen, sind die Daten, die ich verarbeite, von der Qualität her ausreichend, um eine bestimmte Aussage zu treffen. Wichtig ist natürlich auch, ein Bias, also ein Vorurteil aus den Daten entsprechend herauszurechnen. Wenn ich jetzt eine Online-Umfrage mache und in einem Forum frage, benutzen Sie das Internet? Und dann überraschenderweise 100% antworten, ja, dann habe ich natürlich die Frage mit einem entsprechenden Vorurteil gestellt. Und dann ist die Glaubwürdigkeit und die Trustworthiness, also das Vertrauen in diese Daten, kann dann nicht besonders hoch sein, basierend auf die Fragestellung, die ich natürlich habe. Das heißt natürlich nicht, dass jeder, der in diesem Forum ist, Quatsch erzählt, aber vielleicht hat er eine bestimmte Einstellung zu einem entsprechenden Thema. Genauso wie wenn ich einen Porsche-Fahrer, Audi-Fahrer, BMW-Fahrer frage, was sie von dieser Marke halten, da muss ich natürlich in den Daten das entsprechend berücksichtigt haben, dass ich bestimmte Leute gefragt habe, muss das zumindest als Datenpunkt mit drin haben. Diese Frage habe ich gestellt an, damit ich hinterher auch Aussagen darüber treffen kann.
Okay, habe ich das also richtig verstanden, dass es enorm wichtig ist, wenn man zum Beispiel Sensoren irgendwo reinpackt, diese auch an richtige Stellen packt, dass die Daten einfach nicht verfälscht werden und dass man dann auch wirklich eine hohe Datenqualität auch hat, um darin Mehrwerte zu finden, oder?
Genau, richtig. Und sich auch einfach bewusst zu sein, in welchem Rahmen sind bestimmte Daten einfach sinnvoll. Also es gibt ja Temperatursensoren, die sind vielleicht darauf ausgelegt, zwischen 10 und 30 Grad sehr genau die Temperatur entsprechend messen zu können. Wenn ich diese aber dann in einem Kühlhaus verwende, wo es eben nicht 10 bis 30 Grad, sondern minus 10 bis plus 30 Grad Celsius hat, dann kann es eben verfälscht sein. Darüber muss man sich immer wieder Gedanken machen. Und häufig muss man dann so ein bisschen an den Punkt, da wo die Daten entstehen, die eigentliche Datenquelle mal hin, mit den Leuten sprechen, um zu schauen, passt das überhaupt, das, was ich hier versuche herauszufinden, mit dem Ursprung der Daten überhaupt, oder gibt es da irgendwo ein Problem? Genau. Jetzt, wenn wir noch, was mir noch wichtig ist, so ein bisschen über die Größe der Daten zu sprechen, über Volumen, wir haben vorhin nur gesagt, es sind im Prinzip große Daten, das ist die Frage, wie groß ist eigentlich groß? Und mittlerweile spricht man ja von Zettabyte an Daten, die da draußen irgendwo generiert werden. Und die meisten Leute wissen überhaupt nicht, Zettabyte, was bedeutet das denn überhaupt? Wenn wir uns vorstellen, dass wir Kilobyte kennen wir so ein bisschen und Megabyte auch. Also ein Foto, was ich bei mir auf dem Handy speichere, hat meistens so 3 bis 4 Megabyte. Ist, glaube ich, so der Standard, den ein normales Handy in 2022 braucht, wenn ich ein Foto speichere. Wenn ich 1024 mal ein Megabyte nehme, bin ich bei einem Gigabyte. Wenn ich 1024 mal ein Gigabyte nehme, bin ich einem Terabyte. Wenn ich 1024 mal ein Terabyte nehme, bin ich beim Petabyte. Und wenn ich 1024 mal ein Petabyte nehme, bin ich beim Exabyte. Und wenn ich 1024 mal ein Exabyte nehme, bin ich beim Zettabyte. Also ein Zettabyte ist im Prinzip eine 1 mit 21 Nullen. Um sich das mal deutlich zu machen, wie groß ist das halt entsprechend. Also diese 21, also 10 hoch 21 ist im Prinzip das, worüber man dann eben spricht. Das ist halt eben schon wahnsinnig viel und das ist ungefähr ja Faktor mehrere hundert Mal mehr als noch vor circa 10 Jahren. Ja? Also es ist tatsächlich wächst die Datenmenge hier in letzter Zeit eher exponentiell. Ja, so wie man so ein bisschen darüber gesprochen hat.
Auf jeden Fall interessant. Was ich mich jetzt aber frage oder auch immer, was sich wahrscheinlich andere Leute auch fragen, wenn die Datenmenge so riesig ist, wie schafft man dann beispielsweise diese Daten auch zu analysieren? Man braucht ja auch die gewisse Infrastruktur oder auch Hardware, verschiedene Computer, weil wenn ich mir jetzt überlege, okay, wie viel Speicher und wie viel Arbeitsspeicher hat mein Computer, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Petaexabyte auf meinen Computer laden wollen würde, funktioniert er nicht. Hast du da vielleicht eine Idee, wie sowas funktioniert?
Klar, total, total gern. Also worauf du jetzt anspielst, sind genau die Technologien, die man sich halt jetzt zunutze macht, um mit so großen Datenmengen entsprechend umzuteilen. Im Prinzip ist das Prinzip immer das Gleiche. Was mache ich, wenn es zu groß ist, um es auf einmal zu machen? Dann mache ich es in kleinen Schritten. Also Command and Conquer. Ja? Also gib einen Befehl und teile es in unterschiedliche kleinere Befehle auf. Es gibt ein gutes Beispiel. Angenommen, du bist jetzt in einem Supermarkt und es gibt einfach jetzt 1000 oder 100 Kunden zur Einfachheit, die wollen jetzt gleichzeitig alle abkassiert werden. Und ich möchte am Ende des Tages ja wissen, wie viel Umsatz habe ich eigentlich in diesem Supermarkt gemacht? Statt dass jetzt alle an dieser selben Kasse, und diese Kasse wäre jetzt beispielsweise dein Computer, jetzt rangehen und sich da abarbeiten lassen, dann dauert das vielleicht länger, als überhaupt die Öffnungszeiten des Supermarkts überhaupt hergeben, mache ich mehrere Kassen auf. Also ich schicke statt 100 Leute an eine Kasse, stecke ich an jede, mache ich 4 Kassen auf insgesamt, also 3 weitere, und schicke jeweils 25 Leute dahin. Dann wird abkassiert und jede einzelne dieser Kassen kann dann berechnen, wie viel Umsatz habe ich denn heute eigentlich gemacht, und ganz zum Schluss sammle ich dann das Gesamtergebnis ein. Ich frage also bei Kasse 1 nach, hey, wie viel Umsatz hast du gemacht? Ja, 25 Euro. Wie viel Umsatz hast du gemacht, liebe Kasse 2? Ja, 50 Euro. Liebe Kasse 3, wie viel Umsatz hast du gemacht? Ja, auch 25 Euro. Und liebe Kasse 4, wie viel Umsatz hast du gemacht? Ja, total viele Gutscheincodes, heute 0 Euro. Dann wären wir bei 100 Euro, die dann eben verdient wurden, weil wir das aufgeteilt haben an mehrere Worker, würde man dann sagen, also Arbeiter. Den Begriff benutzt man dann in der IT eben entsprechend auch, weil es eben zu groß ist, um es mit einem PC, also ein Computer eben oder einem Server auszurechnen, nutzt man das eben und verteilt es auf mehrere. Das ist eigentlich so das Hauptprinzip, was ich nutze, um mit großen Daten umzugehen.
Ist schon ganz schön clever, muss ich sagen, wer sich darüber
ja, ist super clever und wie immer eigentlich ein einfaches Prinzip, was man in der realen Welt sowieso sieht. Ja, also wenn jemand ein Haus baut, fange ich ja auch nicht irgendwie an und mache alles gleichzeitig, sondern ich mache es nach und nach und Schritt für Schritt. Und gibt es irgendwie parallel an mehrere Leute weiter. Ja, wenn ich ein sehr großes Dach habe, dann macht das vielleicht nicht ein Dachdecker, sondern sind das halt vielleicht ein paar mehr, die das gleichzeitig machen, die sich die Arbeit entsprechend aufteilen können.
Ja, finde ich einen sehr guter Vergleich. Und vielleicht auch für die Zuhörer, wenn man Sachen googelt oder in Suchmaschinen eingibt, wir hatten ja letztes Mal, ich muss ja Bing, wenn man beispielsweise Parallel Processing eingibt oder auch darüber liest, genau das, was du erklärt hast, dieses Prinzip steckt dahinter, dass man parallel Sachen verarbeitet und die Aufgaben oder zum Beispiel auch die Datensätze aufteilt und dann die Daten gleichzeitig in gleiche Teile beispielsweise einteilt und dann analysiert.
Genau, und das ist im Prinzip eine Möglichkeit, um mit diesen großen Datenmengen, wenn sie schon da liegen, entsprechend umzugehen und die halt zu verarbeiten. Wir können in weiteren Folgen gerne mal darüber sprechen, über andere Aspekte von Big Data. Es gibt natürlich auch Anwendungen, dass in Echtzeit Daten irgendwo reinkommen und vielleicht in Echtzeit auch schon verarbeitet werden müssen. Spricht man dann von Real-Time auf Englisch eben. Was wir jetzt gerade besprochen haben, ist das sogenannte Batch-Processing. Also wenn ich eigentlich einen Stapel abarbeiten muss, das ist das, was wir jetzt gerade eigentlich erklärt haben. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Feinheiten, über die man nochmal genau sprechen muss. Aber ich glaube, das Wichtigste haben wir dann eigentlich schon erklärt. Also was definiert Big Data? Diese 5 Vs sind, glaube ich, wichtig, um das ein bisschen zu verstehen. Und ja, fehlt dir noch was?
Ja, was mir immer noch sehr geholfen hat, sind Use Cases. Also ich sage schon wieder ein englisches Wort, also Anwendungsfälle. Warum man Big Data oder was bringt oder welche Anwendungsfälle hat denn Big Data überhaupt? Mir fällt da zum Beispiel Netflix ein. Wenn wir oder die in Deutschland oder die komplette Bevölkerung, wenn wir irgendwelche Serien anschauen, was hat Netflix oder Netflix sammelt die Daten, schaut, worauf wir klicken, was wir anschauen, welche Interessen wir haben. Deswegen, vielleicht hat sich der eine oder andere auch mal gefragt, warum man denn am Anfang, wenn man sich anmeldet, angibt, welche Interessen man hat, für was man sich interessiert. Was Netflix hier macht, analysiert das Nutzungsverhalten der Nutzer und möchte sozusagen Empfehlungen geben, wenn man eine Serie oder eine Serie A anschaut, können vielleicht Serie B und C auch interessant sein für einen. Und so wird das Nutzerverhalten analysiert und so, genau, auch vielleicht personalisiert. Und der Nutzer hat einfach eine bessere Experience, eine bessere Erfahrung, wenn man diese Apps auch benutzt. Das ist zum Beispiel, was mir jetzt da einfällt, ein Anwendungsfall. Und warum ist es Big Data? Weil enorm viele Daten anfallen. Netflix hat enorm viele Nutzer und die ganze Zeit werden Daten gesammelt. Und deswegen, wir haben ja schon die 5 Vs definiert. Genau, das ist zum Beispiel dadurch, dass die Datenmenge so groß ist, das Volumen. Es wird direkt mit einer hohen Geschwindigkeit die Daten gesammelt und so weiter, werden dann die 5 Kriterien sozusagen erfüllt. Deswegen würde ich sagen, ist das ein Anwendungsfall von Big Data. Hast du noch weitere Anwendungsfälle?
Ja, habe ich. Also genau, wo ich noch kurz drauf eingehen wollte, ist, dass natürlich auch der Wert, der Value der Daten natürlich extrem hoch ist, weil ich dadurch weiß, was interessiert die Leute. Ich kann natürlich dann auch die Produktion entsprechend anpassen auf Dinge, die für die sich eben meine Abonnenten interessieren. Und dadurch, dass die Leute es selber angegeben haben, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass die Daten eben glaubwürdig sind und da eben korrekte Daten eingegeben werden. Ein anderes Beispiel ist dieses klassische Aufzugsbeispiel. Was viele Leute nicht glauben, ist, dass dein typischer Aufzug extrem viele Daten von ganz vielen Sensoren, die in diesem Aufzug drin sind, eben sammelt und an die entsprechende Zentrale sendet. Also, wie häufig wird der Fahrstuhl benutzt? Wie geht es dem jeweiligen Bauteil? Wie ist die Temperatur? In welchem Zustand ist die Bremse? Also diese ganzen unterschiedlichsten Bauteile aufs Kleinste werden genau analysiert, um dann auch Rückschlüsse darauf ziehen zu können, wann welches Bauteil voraussichtlich aufgibt, kaputt geht, um den Fahrstuhl dann schon reparieren zu können, jemanden dorthin zu schicken, bevor der Fahrstuhl kaputt geht, bevor der ausfällt. Wenn man sich jetzt überlegt, ein Hochhaus mit beispielsweise die Highlight Towers in München, mit ich weiß nicht wie vielen Stockwerken, wenn da ein Fahrstuhl ausfällt, ist das extrem unschön für die Leute, die dort arbeiten. Und da wäre es natürlich wichtig, dass der Fahrstuhl immer in einem guten Zustand ist. Jetzt könnte ich immer Leute dahin schicken und jeden Monat praktisch eine Kontrolle machen, ob der Zustand in Ordnung ist. Ich kann aber auch datenbasiert arbeiten und schicke meine Leute vor allem dahin, wo ich erwarte, dass der Fahrstuhl bald ausfallen würde, wenn ich niemanden hinschicke, im Prinzip Bauteile auszutauschen. Und das ist auch so ein klassischer Fall von Big Data. Und durch diese Menge an Daten, die ich sammle, wenn dann doch ein Fahrstuhl mal ausfällt, kann ich natürlich diese Daten auch wieder nutzen, um wieder neue Vorhersagen zu machen, wann voraussichtlich der nächste Fahrstuhl ausfällt und was sind die kritischen Bauteile, die ich entsprechend überwachen muss, und bekomme immer mehr Einblicke darin, wie funktioniert eigentlich mein eigentliches Geschäft im Vergleich zu früher, wo ich einfach einen Fahrstuhl verkauft habe und dann hat er 5 Jahre lang gut funktioniert und im 6. Jahr hat vielleicht der Kunde oder der Bauträger angerufen, der hat ein Problem mit dem Fahrstuhl. Da habe ich dazwischen überhaupt nicht gelernt, was hat eigentlich dazu geführt, dass dieser Fahrstuhl jetzt kaputt gegangen ist, und das ändert sich eben extrem durch diese Daten, die ich sammeln kann.
Finde ich auf jeden Fall auch einen sehr cooler Use Case. Was mir jetzt als letzten Use Case vielleicht noch einfällt, ist, wenn man beispielsweise in Supermärkte schaut, dass die Supermärkte oder die größeren Supermarktanbieter die Bon-Daten analysiert. Mhm. Weil das ist ja auch was, beispielsweise früher, wenn man sich früher überlegt, man spricht ja heutzutage auch von personalisierten Marketing, personalisierter Werbung. Und früher hat man beispielsweise komplett verallgemeinert Leuten Werbung geschickt. Mhm. Was heute möglich ist, wenn man beispielsweise das Kaufverhalten oder auch das Nutzungsverhalten von der verschiedenen Altersgruppe auch weiß, kann man hingehen und sagen, okay, die Altersgruppe 20 bis 30 bekommt eine andere Werbung oder andere Werbung zugesendet, wie die Altersgruppe 30 bis 40. Das hat sich natürlich komplett gewandelt. Und genau das ist möglich durch Big Data. Was mir auch sehr geholfen hat, als mir dieser Use Case erklärt worden ist oder als ich auch über diesen Use Case auch mal gelesen habe.
Ja, vor allem versteht man dann auch so ein bisschen, woran liegt es denn eigentlich, dass die ganzen großen Ketten ihre eigenen Apps haben und am liebsten wollen, dass ich in der App meine Punkte dann sammle, weil diese Punkte sammeln ist im Endeffekt ja nur ein Anreiz, um Daten zu sammeln, um zu schauen, was kaufen die Leute eigentlich gerne und zu welchen Zeiten kaufen sie eigentlich was und was muss ich machen, damit sie vielleicht mehr kaufen, bis hin zu so Dingen, wo man drüber streiten kann, ob sie moralisch in Ordnung sind, aber dass ich unterschiedlichen Leuten natürlich auch unterschiedliche Preise in der App anbieten kann. Ich kann dem einen einen anderen Gutschein geben in der App als wem anders, je nachdem, was der bisher gekauft hat und wie sehr ich glaube, dass ich denjenigen einen Anreiz geben muss. Wenn ich jede Woche Erdbeermarmelade kaufe, ist die Frage, ob ich dann noch einen Gutscheincode für Erdbeermarmelade bekomme, wenn der Discounter oder der Supermarkt sowieso davon ausgeht, dass ich sie wieder kaufen werde, egal ob ich darauf einen Rabatt bekomme oder eben nicht.
Ja, hast du vollkommen recht.
Ja, super. Ich glaube, dann haben wir das schon erklärt. Also ich glaube, Big Data gar nicht so kompliziert, wie man immer denkt. Im Endeffekt diese 5 Vs, wo man sich das auseinandernehmen kann, das ist ein bisschen mehr als die reine Größe an Daten. Und wir werden bestimmt noch viel über die unterschiedlichen Technologien sprechen, die man nutzen kann, um mit diesen Daten entsprechend halt umzugehen. Vielen Dank für diese Folge, Jens.
Ja, war mir mal wieder, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Und ich glaube, wir haben das ganz einfach erklärt mit Anwendungsfällen, Beispielen, wo man das wirklich findet, Big Data, und wie man es auch analysiert, wie du gemeint hast, dass man die Analyse einfach aufteilt, fand ich eine sehr gute Verbildlichung von Big Data.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht, und wenn jemand Kritik oder Anregungen hat oder wir vielleicht irgendwo eine Kleinigkeit falsch erklärt haben sollten, bitte jederzeit gerne melden, gerne an info@audiodatei.de, unser neues E-Mail-Postfach, oder auch bei Instagram, jederzeit gern.
Genau, gerne einfach eine Nachricht senden, wir gehen auf Feedback oder wir gehen auf alles ein, auch wenn Themenvorschläge kommen, Kritik, alles, sehr gerne.
Wunderbar, dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir.
Ich freue mich auch. Danke, Sven.
Bis dann. Ciao. Bitte keinen Podcast. Auch nicht mehr dein.